Manchmal ist es gut, ein Thema mal wissenschaftlich zu betrachten. Finde ich jetzt gerade auch nach dem Spaziergang. Hochsensibilität ist keine Krankheit oder eine Diagnose, was nachher das Medikament gibt. Aber es gibt Hochsensibilität. Die Forschung geht davon aus, dass 20% der Menschen hochsensibel sind. Dabei spielt die Vererbung eine Rolle und das Umfeld. Mein Gast heute beschäftigt sich seit über 20 Jahren damit.
Ich bin Sandra Filioli-Hofstetter. Ich bin Psychologin und psychologische Psychotherapeutin und habe eine eigene Praxis in Bern, wo ich Yoga und Psychotherapie kombiniere, vor allem auch Gruppenangebote. Vertreten also auch sehr einen körperpsychotherapeutischen Ansatz. Und selber würde ich mich als hochsensitiv bezeichnen.
Und darum gibt sie praktisch erprobte Tipps für den Alltag. Hallo und herzlich willkommen bei «Hallo Gesundheit», dem Podcast von der CSS. Ich bin Carla und spaziere einmal mit einer betroffenen Person und einmal mit einer Expertin und rede dabei über das Gesundheitsthema, heute eben über die Hochsensibilität. Wir sind in Bern, unten am Wald vom Gurten. Es windet ziemlich, es regnet auch noch ein bisschen, aber es ist so richtig so Aprilwetter vorne. Es sind wunderschöne verschneite Berge, wo die Sonne drauf scheint. Und im Hintergrund hört man auch noch ein bisschen den kleinen Sohn von Sandra, der gerade noch das Pops überkommt. Sandra, du bist Psychotherapeutin und Dozentin an der Berner Fachhochschule. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich glaube, ich bin hochsensibel, was ist damit seine erste Reaktion?
Ich finde es grundsätzlich mal ganz wichtig und wertvoll, dass die Person mit dem Anliegen kommt. Für sich auch die Bereitschaft zeigt, mal herzuschauen, ob das der Fall ist. Und stößt bei mir auf offene Türen, dass wir das mal zusammen anschauen können. Einerseits im psychologischen Gespräch, wo wir verschiedene Kategorien mal zusammen besprechen. Und dann lade ich sie meistens auch ein, dass sie noch einen Online-Selbsttest machen, um so eine Einordnung zu bekommen. Meistens auch nur durch die Tatsache, dass sie bestimmte Fragen gestellt bekommen, wo sie dann merken, aha, mal voll. Oder eben auch merken, nein, das bin ich doch nicht.
Wenn man das googelt, kommt man ja auf sehr viele verschiedene Seiten und Tests. Also es ist auch zum Teil ziemlich esoterisch. Und ich, eben, du bist eine Psychotherapeutin, es geht dann nicht um Esoterik, sondern auch um Wissenschaft. Welchen Test würdest du dazu empfehlen?
Es gibt die erste Wissenschaftlerin, die sich so offiziell mit dem Thema beschäftigt hat, ist Elaine Aron. Und von ihr gibt es auch Bücher und eine Webseite. Und dort drauf gibt es den Test auf Englisch. Und dann würde ich den von «Zart beseitet» von dieser Webseite empfehlen. Das ist eigentlich die deutsche Version, wo man dann direkt online einen Zahlenwert bekommt und eine Einordnung, wie stark sensitiv man ist. Das ist ja ein Spektrum. Also, es gibt nicht einen Menschen, der einfach keine Sensitivität hat, sondern jeder ist auf dieser Dimension irgendwo stationiert.
Wir reden nachher noch darüber, wie sich zeigt, wer das besonders stark betroffen ist. Zuerst noch als Psychotherapeutin, was ist denn die Definition von Hochsensibilität oder du sagst eher Hochsensitivität?
Es ist gerade spannend, dass du das ansprichst, weil ich finde es enorm wichtig, dass wir die Unterscheidung machen. Gerade in der Schweiz tendieren wir ja dazu, das Adjektiv sensibel zu verwenden. Du reagierst jetzt aber sensibel. Und mit dem meinen wir häufig auch so ein emotionales Trigger zu sein, ein verletzlich reagieren. Und das ist nicht gemeint mit Hochsensitivität. Darum tendiere ich dazu, den Begriff Hochsensitivität zu verwenden, weil dort das Wort Sensibilität nicht drinsteckt. Und die Wissenschaft, gerade jetzt auch die englischsprachige, spricht mehr von der Sensitivität. Das hat auch noch den Aspekt, dass man von einer Neurosensitivität redet und mit dem eigentlich schon darauf hinweist, dass vieles auch auf der Sinnesorganebene mit der Sensitivität einhergehen kann. Darum, ich tendiere dazu, Hochsensitivität zu verwenden.
Finde ich so spannend, dass das sensibel ist, so ein bisschen negativ konnotiert. Es ist ja auch das, weil es nicht eine Diagnose ist, es ist nicht eine Krankheit, die Hochsensitivität. Es gibt ja dann auch Leute, die sagen, ja, ich mag einfach nicht, es ist einfach gerade alles ein bisschen viel. Dann, was ist der Unterschied dass man wirklich hochsensitiv ist?
Also da geht es wahrscheinlich jetzt mal in die Richtung, was ist Hochsensitivität. Und da glaube ich auch, dass jeder Mensch mal eine sensitive Phase erlebt. Hochsensitivität zieht sich einfach durchs ganze Leben. Also das ist ein Wesenszug. Mit dem ist man eigentlich schon im Mutterleib unterwegs und wird mit dem geboren und den kann man auch nicht verändern. Also man kann nicht sagen, du bist jetzt hochsensitiv und du musst jetzt in Therapie und musst das bearbeiten, weil es ist erstens keine Diagnose und zweitens kann man höchstens Umgangsformen damit erlernen, aber nicht etwas daran verändern. Und der Unterschied ist in meinen Augen, dass es sich durch alle Lebensbereiche zieht, dass man eine erhöhte Sensitivität hat auf Reize. Das beinhaltet erhöhte Sensitivität jetzt in Bezug auf Sinnesorgane, also auditive Reize, dass man sensibel ist auf Geräusche oder auf laute Töne oder auf ablenkende Töne. Das können visuelle Reize sein, das können aber auch taktile Reize sein, das finde ich ganz spannend. Also das beobachtet man häufig auch bei Kindern, dass sie eben gerade das Steinchen im Schuh spüren, dass sie spüren, wenn Strumpfhosen ein bisschen kratzen und die nicht mehr anlegen wollen. Das ist so ein Bereich, der sich zeigt. Ein anderer Bereich ist einer, der mir nicht von Anfang an so bewusst war. Das ist der Bereich der vertieften Informationsverarbeitung. Also, dass Menschen, die hochsensitiv sind, dazu tendieren, Erfahrungen oder Sachen, die sie gehört haben, erlebt haben, tiefer und länger zu verarbeiten. Dass sie auch dazu tendieren, mal am Abend nicht einzuschlafen, weil sie noch lange über einen bestimmten Konflikt nachdenken und noch alles Mögliche pro und contra überlegen und das wenig weglegen können. Es muss nicht heissen, dass jemand hochsensitiv ist, dass der dann all die Kriterien erfüllen muss. Also, ich hatte gerade letzte wieder eine Gruppe mit hochsensitiven Menschen und dort zeigt sich immer wieder auch, wie divers die Gruppe ist. Mhm. Und die eine kennt zum Beispiel, dass sie den Knoblauchzehen schmeckt in der Küche, was die andere überhaupt nicht stören. Und eine dritte, die merkt, dass ihr das Licht zum Beispiel extrem schnell auffällt, dass sie schnell blendet oder ihr auch eine Belichtung in einem Raum Kopfschmerzen macht. Also hochsensitive Menschen reagieren häufig dann auch somatisch auf der Körperebene mit Migräne, mit Stress, mit Hautausschlägen. Also gerade dann, wenn sie dann auch so Stressreize nicht ernst nehmen und nicht dosieren.
Das war genau auch das Thema mit Simon Rapp, mit der anderen Person, die ich zu dem Thema Spaziergang gemacht habe. Es gibt immer einen Spaziergang mit einer Expertin und mit einer betroffenen Person. Und Simon Rapp ist es genau auch so, dass sie einfach extrem starke Migräne dann hat. Die Episode findet ihr auch bei euch im Podcast-Player unter Hallo Gesundheit. Kann man dann aus der Forschung sagen, was es beeinflusst, dass man hochsensitiv ist? Du hast gesagt, aber schon so im Mutterleib innen. Also, ja, wie wird das beeinflusst, dass das nachher verschieden ausgeprägt ist im Leben?
Also Michael Plüss ist ein Forscher in England, der jetzt gerade aktuell sehr stark dazu forscht. Und er hat eben in verschiedenen Studien nachgewiesen, dass etwa 50% genetisch erklärbar ist. Also wie auch andere Wesenszüge bekommen wir 50% das genetisch mit über, wer wir sind. Und dann gehört auch die Hochsensitivität dazu. Und ein anderer Teil ist sicher auch dann die Art und Weise, wie wir aufwachsen. Wo dann zum Teil sich sehr positiv auswirken. Also wenn wir in einem Umfeld sind, wo wir mit unserer Sensitivität wahrgenommen, ernst genommen werden, uns auch entwickeln dürfen, macht man eine sogenannte Vantage-Sensitivity-Erfahrung. Also man kann dann eigentlich wie fast noch mehr aus dieser Qualität schöpfen, die ein hochsensitiver Mensch in sich trägt, als wenn jetzt das Umfeld eher verneinend reagiert, einschränkend, nicht ernst nehmend.
Du hast jetzt erzählt, wie es sich auswirkt, je nach Umfeld, wo man drin aufwächst. Ist es dann... Ich finde es noch spannend, weißt du, kommt dann überhaupt darauf ab, ob man weiss, dass man hochsensitiv ist oder nicht?
Ich finde das eine spannende Frage. Ich glaube, wenn man in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo man gelernt hat, mit dieser Hochsensitivität umzugehen und frühzeitig auch gelernt hat, auf seine Gefühle zu hören, Grenzen spüren, Grenzen setzen, dann kommt man wahrscheinlich im Leben weniger schnell ein Punkt, wo man sich fragt, was ist los? Weil man weniger Leidensmomente erlebt jetzt in Bezug auf das. Und das kann schon nach sich ziehen, dass man sich dann die Frage gar nicht stellen muss. Ich mache schon die Erfahrung, dass die meisten HSP von sich erzählen, dass sie sich dann anfangen mit dem beschäftigen oder gerade dann auch hellhörig geworden sind auf das Thema, wo sie bei sich selber gemerkt haben, dass sie mit sich hadern, mit bestimmten Schwierigkeiten. Mhm.
Die HSP sind die hochsensitiven Personen, die Abkürzung. Du arbeitest eben als Psychotherapeutin und du hast vorher auch die HSP-Gruppe erwähnt, die du hast bei dir in der Praxis. Was sind so Vorangehensweisen, die du machst in diesen Gesprächen? Weil es ja eben nicht ein, also es gibt ja nicht die Therapie, was nicht eine Diagnose ist.
Genau. Ja, also das ist ganz individuell, nach Anliegen der Klientinnen. Und gleichzeitig gibt es immer wieder ähnliche Themen. Also zum Beispiel, wie gehe ich mit Reizüberflutung um? Wie kann ich mich besser abgrenzen? Was braucht es, dass ich meinen Energiehaushalt über den Tag kann verteilen kann, sich nicht schnell ausbrennen? Es braucht viel Achtsamkeitstraining auch, dass man überhaupt einen Barometer hat davon, wo man gerade steht mit der Energie, emotional auch. Und es braucht auch eine Kenntnis darüber, dass es Emotionen gibt, was für Emotionen es gibt und wie man mit denen umgeht.
Ich finde es auch noch spannend, du teilst eine Beratung in verschiedene Lebensbereiche auf, Beruf, Beziehungspflege, Freundschaften. Mhm. Ist das extra, dass du dem nicht Therapie sagst?
Also Therapie bedeutet ja, dass man einen Krankheit heilen möchte. Mhm. Und HSP ist keine Krankheit, HSP hat keinen Diagnosewert. Und darum trenne ich bewusst trennen und rede hier lieber von Beratung, Begleitung. Genau.
Kannst du gerade mal konkrete Beispiele machen? Was für Themen kommen von den Menschen, die zu dir kommen?
Also im Berufsalltag ist es häufig, sind es häufig so Themen wie Sitzungen, wo HSP merken, da werden Themen gewälzt, wo sie schon lange eine Lösung hätten oder schon lange verstanden haben, wo es her soll. Und sie es einfach nicht verstehen, wie man eine Stunde lang über etwas debattieren kann, wenn man doch einfach die Lösung vor Augen hat. Also das sind Schwierigkeiten, die sie kennen, aber auch der Umgang mit Pausen. Wir haben so den klassischen Job 9 to 5 mit einer kleinen Pause am Morgen, der Mittagspause, der Nachmittag. Und es kann sein, dass der HSP zum Beispiel über den Mittag eine längere Pause braucht, eine Reizabschirmung braucht, dass es einem Menschen mit Hochsensitivität besser tut, wenn er oder sie über den Mittag kurz im Wald spazieren kann, als sich mit dem gesamten Team in die Kantine zu setzen, wo ein riesiger Geräuschpegel ist und gerade noch weiter über die Arbeit diskutiert wird und keine Möglichkeit besteht, den Moment abzuschalten. Dann gibt es auch Anliegen, dass wirklich ein Berufswechsel ein Thema wird, weil sie einfach merken, dass HSP haben auch einen grossen Anspruch, einen sinnerfüllten Job auszuführen können, wo sie dann manchmal sehr unzufrieden werden an einem Arbeitsort, wo sie merken, sie sind nur in ein kleines Rädchen in einem Riesengetriebe oder das Produkt, um das es geht, können sie nicht dahinter stehen. Wo es dann manchmal zum Teil auch wirklich bis hin zu Umschulungen führt und Neuorientierung. Also der HSP ist viel mehr gezwungen, seine Umgebung, seine Bedürfnisse anzupassen. Vielleicht ein bisschen länger braucht, bis er seinen Ort gefunden hat. Auch aufgrund von der Tatsache, dass HSP dazu tendieren, sehr vieles spannend zu finden. Also die Interessensgebiete auch sehr breit gefächert sind. Und sie sich dann manchmal auch gar nicht wollen, auf etwas fokussieren. Und zum Teil auch in einem Lebensentwurf landen, wo sie verschiedene Jobs nachgehen und so viel Zufriedenheit erlangen.
Was sich Hochsensitivität auch häufig dann noch mehr zeigt, wenn sie vorher vielleicht einfach ein bisschen eingeschlummert hat, ist auch im Familienleben, wenn einfach noch ein grosser Stressfaktor dazu kommt, auch wenn man die Kinder sehr fest gerne hat. Es ist halt einfach sehr viel Reiz sind da rum mit ja, auch wenig Erholung für sich selber. Was sind da für praktische Tipps, die du aus deinem Therapeutinnenalltag mitgeben kannst?
Aus dem Alltag als Therapeutin und aus dem eigenen bin ich sehr am Lehren. Es gibt wie zwei Perspektiven. Tipps im Umgang mit sich selber als älteren Teil, aber auch Empfehlungen an Umgang mit den Kindern, die mit der grossen Wahrscheinlichkeit auch hochsensitiv sind. Ich glaube, auch hier geht es ein bisschen um die gleichen Sachen. Man muss trotzdem, wenn man ein Kind hat, immer noch auch den eigenen Energiehaushalt im Blick behalten und sich sehr gut auch absprechen mit den anderen Bezugspersonen, sei das der Partner oder Hüte, dass man wirklich zu seinem Energiehaushalt noch viel mehr muss schauen als HSP, als wenn man das nicht ist, wenn man ein Kind bekommt.
Und das weiss man ja, aber das ist schwierig zum Umsetzen. Was sind denn Learnings?
Learnings sind bei mir, dass man eigentlich sehr viel am Kind lernen kann. Also ich merke, die Tage, die ich so verbringe, dass ich mich den Bedürfnissen des Kindes anpasse und nicht noch ganz viele eigene reinstelle, geht es mir am Ende des Tages eigentlich auch sehr gut. Weil dann habe ich in dem Moment, wo das Kind schläft, vielleicht auch geruht. In dem Moment, wo das Kind isst, auch einfach nur gegessen und nicht noch etwas anderes gemacht. Und bin am Abend viel erfüllter, als wenn ich das Gefühl habe, ich muss parallel noch ganz viele andere Sachen erledigen, während ich zum Kind schaue.
Aber du hast ja auch eigene Bedürfnisse. Also weißt, vielleicht willst du hinlegen, aber das Kind will jetzt einfach spielen.
Ja. Und das ist ganz wichtig, dass man eben dort eine Absprache hat, dass man ganz genau weiss, jetzt kann ich dem Bedürfnis nicht nachgehen. Aber heute Abend, wenn mein Mann heimkommt, ist mein Me-Time-Abend zum Beispiel. Also, wir haben als Familie ganz viel Organisation gebraucht und rühren die jetzt auch selten über den Haufen, dass es einfach klar ist, wer hat den Abend für sich, wann sind wir als Familie zusammen, wie gestalten wir am Wochenende, dass man Phasen hat, wo man zu sich schauen kann. Und da bin ich ganz deiner Meinung, HSP hin oder her, jeder Mensch muss zuerst seinen eigenen Akku füllen, bevor er zu jemand anderem schauen kann. Und dort, glaube ich, tendieren die HSP dann auch ein bisschen dazu, sich zu verausgaben, weil sie eben so stark spüren, was das Gegenüber braucht. Und wenn sie sich dann so stark aufs Kind eintunen, dass sie sich dabei selber vergessen, ist die Gefahr gross, dass man dann auch einmal eine Phase hat, wo man ausbrennt. Das wird ja jetzt auch immer mehr thematisiert, sogenannte ältere Burnout. Also es ist halt wie ein anderer Job auch. Es besteht auch beim Kindhaben die Gefahr, dass man ausbrennen kann.
Was ich vorher noch fragen wollte, wer das besonders betrifft, kann man sagen, auch aus all diesen Studien, die du schon gelesen hast, Männer, Frauen, wer es mehr betrifft? Oder so Herkunft?
Ja, also die Wissenschaft sagt ganz klar, dass es gleich verteilt ist zwischen allen Geschlechtern und gleichzeitig ist es so, dass man in der Therapie dann häufiger Frauen antrifft mit HSP. Ich habe die Hypothese, dass das immer noch ein bisschen auch gesellschaftlich geprägt ist, dass ein Mann sich selber wahrscheinlich länger braucht, sich selber einzugestehen, dass er sensitiver ist als andere Menschen, weil da immer noch so zum Teil Männerbilder kursieren, wo das nicht so dazu passt. Das ist aber meine Hypothese, das ist nicht wissenschaftlich fundiert. Mhm. Ich mache auch die Erfahrung, dass ich viel mehr Frauen mit HSP-Thematik bei mir habe. Männer kommen auch. Und die kommen, die sind dann wirklich auch sehr interessiert und leben das dann auch sehr stark. Und das finde ich eben bewundernswert, dass sie dort den Schritt gehen und auch ein bisschen Modell sind für andere.
Und wie ist denn allgemein die Forschungslage zu Hochsensitivität? Weil es ist ja nicht, es ist nicht Teil vom Studium oder von der Ausbildung,
ja,
oder?
Überhaupt nicht. Das ist sehr spannend. Es ist überhaupt noch nicht ganz in der Psychotherapiewelt angekommen. Ich merke aber, dass in meinem Berufsumfeld jetzt gerade das Interesse schon steigt, weil auch immer mehr Patientinnen mit dem Anliegen kommen. Und dann Psychotherapeutinnen merken, aha, da muss ich mich, glaube ich, mal ein bisschen genauer damit auseinandersetzen, wenn die Fragen immer mehr gestellt werden. Das finde ich eine schöne Entwicklung.
Mhm. Du hast gesagt, dass du auch hochsensitiv bist. Und ich finde es noch interessant, wie es auch zu dir ins Leben kommst, wie du das festgestellt hast. Mhm. Du musst schon lachen, wie das war.
Genau, ich bin mal über ein Buch gestolpert von Georg Parloff, «Zart beseitet». Hi. Und habe dann das gelesen. Und während dem Lesen bin ich ziemlich schnell der Überzeugung war, dass mein damaliger Partner, also mein heutiger Ex-Freund, ganz klar hochsensitiv ist. HSP sind häufig auch sehr kreative Wesen, sehr feinfühlige Wesen. Also ich habe das im positiven Sinn bei ihm vor allem auch gesehen. Und ich habe mir eigentlich eher gedacht, ich wäre auch gerne hochsensitiv, so wie es Georg Parloff beschreibt, weil er beschreibt sehr wertschätzend und aus der Ressourcenperspektive eigentlich. Mhm. Also es hat eine Weile gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, dass es ja vor allem auch mich beschreibt.
Mega schön, und das finde ich auch gerade einen schönen Bogen und Abschluss noch von dem Spaziergang. Eben eine Ressource. Was sind die positiven Sachen, die du eben, zum Beispiel dort denkst, oh, das ist mega toll, oder wo du jetzt festgestellt hast bei dir und bei deinen, also sind es Patientinnen, Kundinnen?
Klientinnen. Genau. Aber auch in meinem Freundeskreis, wo es HSP-Menschen hat. Also ganz sicher die hohe Empathiefähigkeit, auch die Fähigkeit, ästhetisch wahrzunehmen, so einen wachen Geist, ein Interesse, sich intensiv mit Sachen zu beschäftigen, eben so die vertiefte Informationsverarbeitung. Ich finde, HSP-Menschen sind immer auch sehr tiefgründige Wesen, mit denen kommt man schnell in tiefgründige Gespräche. Viele höre ich auch in der HSP-Gruppe sagen, oh nein, wie lehre ich Smalltalk führen, weil ich finde das schrecklich, Smalltalk führen. Das alles finde ich sehr ansprechende und schöne Eigenschaften, auch Ressourcen von hochsensitiven Menschen.
Wir sind jetzt so wieder aus dem Wald rausgekommen. Da ist gerade ein schönes kleines Parkli noch. Da hat es gerade noch Bänkli, wo man so über Bern runter sieht. Und wir hören noch die Schlussworte, weil der Gast hat ja immer das letzte Wort. Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS. Heute zum Thema Hochsensibilität oder eben Hochsensitivität. Es gibt immer einen Spaziergang mit einer Expertin und einer betroffenen Person. Die betroffene Person ist Simon Rapp, wo ich mit ihr einen Spaziergang mache. Sie hat gesagt, für sie ist es eine super Kraft, aber es ist eben auch super anstrengend. Bei ihr ist vor allem auch für mit dem Kind, wo sie einfach gemerkt hat, es ist alles einfach zu viel. Sie erzählt in der anderen Episode, was ihr im Alltag hilft, wie sie das als Familie managt und was sie anderen nachher für Tipps geben, Betroffenen und dem Umfeld. Die Episode und alle anderen zu verschiedensten Gesundheitsthemen findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und natürlich auf css.ch/podcast. Und wir freuen uns auf eure Kommentare, auch Themenvorschläge. Schreibt euch einfach da, wo ihr jetzt den Podcast hört oder bei der CSS auf Social Media. Also, was möchtest du noch mitgeben, Sandra? Was ist dein Schlusswort?
Ich wünsche mir sehr fest, dass unsere Gesellschaft eine Offenheit entwickelt für die 20% von uns, die uns ganz viel mitgeben können durch ihre Hochsensitivität, weil sie auch manchmal einen weiteren Sinn haben. Und ich wünsche mir eigentlich, dass man das nicht mehr so negativ bewertet, sondern dass sensitive Menschen ihren Platz bekommen und für das wertgeschätzt werden, was sie sind.